Auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen an diesem Sonntagmorgen. Endlich regnet es. Ich habe heute Morgen zwar die Nase hochgezogen, habe gedacht, Sonne ist mir lieber, aber die Natur kann es brauchen. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Dietmar Frank. Ich komme vom Bezirk Laichingen. Der Kontakt ist über die Susanne entstanden. Ich bin Laienprediger in unserer Kirche. Beruflich arbeite ich als Konstrukteur im Bereich Stanzereitechnik, Blechumformung. Bin seit 35 Jahren sehr glücklich verheiratet. Meine Frau Beate hat mich heute begleitet. Wir haben zwei erwachsene Söhne, zwei Enkelkinder seit dem letzten Jahr. Und wenn ich mal wirklich nichts zu tun habe, dann genieße ich es, draußen zu sein, liebe die Natur und ein gutes Buch in meiner Hand. Dann noch eine Tasse Kaffee, dann bin ich glücklich. Ja, Sommerzeit ist Reisezeit. Meine Frau und ich, wir lieben die Nordsee. Die endlose Weite, die salzige Luft, die tosende Brandung und ein Wind, der einem manchmal ja fast die Luft zum Atmen nimmt. Herrlich, einfach herrlich. Wären da nicht diese vielen Pharisäer? Auf Schritt und Tritt begegnet man einem. Denn jede gute Küstenkneipe hat dieses Getränk auf der Getränkekarte, wenn sie etwas von sich hält. Ein gehöriger Schuss Rum, zur Tarnung etwas Kaffee darüber und beides dennoch unter einer ganz kleinen Haube süßer Schlagsahne versteckt. Etwas anderes scheinen als sein. Wasser predigen und Wein trinken. So muss ein Pharisäer sein. Jedenfalls nach allem, was man von denen ja so gehört hat. Gut, gut, dass Jesus in unserem Gleichnis endlich einmal Klartext redet. Unaufrichtigkeit gehört an den Pranger. Und diese scheinheilige, selbstgerechte Frömmigkeit, die muss entlarvt werden. Selbst in den besten Gemeinden soll es so etwas geben. Und da liefert uns diese Geschichte sogar die biblische Begründung, um einigen Leuten einmal so richtig die Leviten zu lesen. Ja, es gibt Menschen, mit deren Glaubensform ich mich schwer tue, aber weil es meine Glaubensform eben nicht ist. Merke aber sehr schnell, wir müssen sehr, sehr aufpassen bei diesem Text. Absolute Vorsicht ist geboten. Wir stehen bei solchen Texten in der übermächtigen Versuchung gegenüber, Menschen sofort in bestimmte Kategorien einzuordnen. Das erlaubt uns dieser Text aber nicht. Er erlaubt uns nicht, jetzt mit erhobenem Zeigefinger auf andere zu zeigen. Denn dieser Text möchte, so wie alle Texte in der Bibel, zuerst einmal ganz persönlich mein Herz berühren. Was Jesus mit diesem Gleichnis gemeint hat, lässt sich wohl nur verstehen, wenn wir einmal unseren Standort wechseln und den scheinbar so sicheren Boden unserer Überzeugungen verlassen. Das geht ja schon los mit unserer Bewertung dieser beiden Menschen, die uns Jesus hier vorstellt. Dem Pharisäer auf der einen Seite, dem Zöllner auf der anderen. Die Sympathien der meisten Bibelleser, ganz ehrlich auch mir, meiner, gehören zweifellos dem Zöllner. Der kommt bei Jesus ja am Ende auch ausgesprochen gut weg. Und außerdem, wenn man sich mal mit ein bisschen Fantasie diese Szene vorstellt, wirkt er nicht geradezu rührend, wie er so dasteht, so verloren mit gesenktem Kopf in seiner Ecke, abseits von anderen Tempelbesuchern, stammelnd und kaum ein Wort hervorbringend. Aber Vorsicht, in Wirklichkeit war das ein ziemlich übler Bursche. Ein korrupter Hund, wie er im Buche steht. Ein Zöllner in Israel war ja nicht nur Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht. Nein, nein, er finanzierte sehr oft auch seinen eigenen Reichtum durch Betrug. Die Höhe der Zölle legt er selber fest. Ein Teil ging nach Rom und der andere ins eigene Sparschwein. Der ließ andere finanziell für sich bluten. Und bei der Höhe der Zölle, nun ja, vielleicht lag es an der Tagestemperatur, war es heiß, wurde es teuer. Und wenn ihm deine Nase nicht gepasst hat, dann zahlst du eben doppelt so viel wie ein anderer. Die Zöllner in Israel hatten damals ein Ansehen, ich möchte sagen, wie heute vielleicht ein Manager, der seine Firma in den Ruin treibt, bei der Kündigung seine vertraglich abgesicherte Abfindung kassiert und sich ins Ausland absetzt. Oder wie ein Politiker, der nicht unterscheiden kann, was sind private Kosten, was sind dienstliche Aufwendungen und letztlich bezahlt wird aus der Kasse der Steuerzahler. Das war dieser Zöllner. Und der Pharisäer? Ist das nicht das Urbild des aufgeblasenen Frömmlers? Arrogant und selbstgerecht. Einer, der alles weiß. Einer, der die Frömmigkeit über die Barmherzigkeit gestellt hat. Aber ganz im Ernst, so übel waren sie nicht, die Pharisäer. Zugegeben, sie waren ein bisschen sehr orthodox, sehr strenggläubig, konservativ. Aber was ist dagegen einzuwenden, wenn jemand seinen Glauben ernst nimmt, wenn jemand betet, fastet? Die Pharisäer waren die geistliche Elite der damaligen Zeit. Die haben sich wenigstens Mühe gegeben, um ihren Glauben konsequent zu leben. Und was ist so schlimm daran, wenn er Gott dafür dankt, dass er auf dem richtigen Weg geblieben ist? Heutzutage wäre das vielleicht ein Mensch, der vorbildlich lebt, der sich aufopfernd in der Gemeinde und im Reich Gottes einbringt, der unzählige Organisationen finanziell unterstützt, ja weit mehr als den Zehnten gibt, der sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt und sich regelmäßig auch in jeder Gebetsgemeinschaft einbringt. Und schließlich sollten wir nicht vergessen, Jesus selbst hatte Freunde unter den Pharisäern. Nikodemus aus Jerusalem, der sich sehr für die Lehre Jesu interessierte und der später auch Jesus gegen seine Pharisäerkollegen in Schutz nahm. Wir sehen, es ist offensichtlich bei weitem nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Eindeutig ist der Ort des Geschehens, der Tempel in Jerusalem. Für die Menschen im alten Israel war es unstrittig, der Tempel ist die Wohnung Gottes. Pharisäer und Zöllner hatten vielleicht doch mehr gemeinsam, als man so meinen möchte. Gott erfahren, mit ihm sprechen, Gott auf die Spur kommen. Wenn das gehen sollte, ja, dann im Tempel. Wir tun uns mit dieser Vorstellung eher schwer. Gott habe nur an einer Stelle seine Wohnung. Aber die Architektur eines Domes, die Stille eines Klosters, ja, das bringt doch auch in uns so eine spirituelle Seite zum Schwingen. Ganz offensichtlich gibt es solche Plätze, die dabei helfen, die Gedanken auf Gott auszurichten. Viele Urlauber besuchen in den Ferien solche Orte. Eine Kathedrale, eine barocke Dorfkirche oder auch nur eine kleine Kapelle. Verbirgt sich hinter dem Interesse an Architektur oder Geschichte nicht doch vielleicht etwas ganz anderes? Die Sehnsucht nach einer Dimension des Lebens, die weit über das hinausreicht, was wir in unserem Alltag erleben? Die Sehnsucht nach Gott? Aber nun erzählt uns die Geschichte ja gerade das Gegenteil. Der Ort allein macht's nicht. Er kann mich sogar auf die falsche Spur setzen, ein religiöses Empfinden auslösen, die mit dem wirklichen Leben aber dann leider nichts zu tun hat. Und interessanterweise mit Gott schon mal gar nichts. Der Glaube, so wie Jesus ihn versteht, hat nicht viel mit in sich gekehrter Frömmigkeit zu tun, sondern sie bewährt sich im Umgang mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Nicht fromme Worte sind in erster Linie gefragt, sondern die Liebe unserem Nächsten gegenüber. So zwischen den Zeilen gelesen, sagt Jesus sogar im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der Tempeldiener und der Priester, sie hätten besser daran getan, dem unter die Räuber gefallenen und schwer verletzten Menschen zu helfen, als in den Tempel, als in die Kirche zu rennen. Und so Pharisäer macht auf den ersten Blick den Eindruck einer gefestigten Persönlichkeit. Aber Sehnsucht nach Gott? Ja schon, aber eigentlich war er doch längst am Ziel seiner religiösen Hoffnungen angekommen. Mit Gott auf Du und Du als Stammgast im Tempel. Unser Pharisäer wusste Bescheid, was den Gottesdienst angeht. Wann man aufsteht, wann man sich setzt, wann aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird, an welcher Stelle und zu welchen Anlässen Gebete gesprochen werden. Und Lobpreis war wahrscheinlich eine seiner leichtesten Übungen. Doch etwas ist merkwürdig. Irgendetwas scheint mit seinem Glauben nicht zu stimmen. Oder vielleicht besser gesagt, irgendetwas scheint mit Gott nicht zu stimmen. Immerhin hält dieser routinierte, fromme Gottesdienstbesuch es für nötig, Gott daran zu erinnern, was er alles so tut. Und Gott so ein ganz klein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe den Zehnten von all meinen Einnahmen, so der Pharisäer. Herr, erinnerst du dich, ich bin's doch, dein Freund, der Pharisäer. Alles in allem scheint der Pharisäer sicher zu sein. In meinem geistlichen Leben ist alles in Ordnung. Mein Lebensstil und meine Leistungen, die sprechen für sich. Doch es handelt sich hier um ein ganz merkwürdiges Phänomen. Hinter dieser so zur Schau gestellten Rechtgläubigkeit verbirgt sich in Wirklichkeit eine sehr, sehr große Unsicherheit. Die Angst, man könne es Gott eben doch nicht recht machen. Die Angst, doch nicht gut, noch nicht viel genug getan zu haben. Natürlich wird auch der Pharisäer früher oder später merken, dass auch bei ihm bei Retam nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Ja, und was dann? Im Grunde bleibt ihm dann nur eines übrig. Wenn das innere geistige Leben Flecken bekommt, dann wird das Äußere aufpoliert. Krasser ausgedrückt, wenn eine Leiche im Keller entdeckt wird, dann wird die Fassade neu gestrichen. Er tut eben noch mehr als bisher. Es wird nicht nur einmal im Jahr gefastet, sondern zweimal die Woche. Es wird mehr in der Bibel studiert, mehr gespendet, mehr gelächelt, mehr der Glauben bezeugt. Und ist er einmal einem Menschen schuldig geblieben, nun, dann ist er eben zu jemand anders umso freundlicher. Aber das alles in Wirklichkeit nicht aus Liebe zu Jesus, sondern um die Fassade am Glänzen zu halten. Und dass bloß keiner auf die Idee kommt, einmal dahinter zu schauen. Ja, und so kann dieses Opfern, das Fasten, das Befolgen der Gebote, manchmal vielleicht sogar dieses Beten zu einer Krücke werden, an der so manch einer durch sein Glaubensleben humpelt. In dieser Unsicherheit entschließt sich der Pharisäer zu einem sehr rabiaten Mittel. Er vergleicht sich nach unten mit einem Gegner, dem er sicherlich haushoch überlegen ist. Du meine Güte, dieser Zöllner da, dieser minder Bemittelte in Sachen Glauben, der nicht einmal weiß, welche Gebetshaltung man einnimmt, der kann ihm doch nicht das Wasser reichen. Diese geistliche Null. Wir spüren, irgendwie steckt auch in uns ganz tief drin, dass wir uns gerne vergleichen. Das Vergleichen mit anderen. Und je nachdem, mit wem wir uns da vergleichen, kann uns das in einen Anfall von Depression stürzen oder aber unser Ego macht einen kurzfristigen Höhenflug. Wir vergleichen Lebensläufe und Karrieren. Wir rechnen Erfolge und peinliche Schlappen gegeneinander auf. Die Leistungsgesellschaft, sie verlangt Siegertypen. Und sie liefert sie. Und sie liefert die Beurteilungskriterien frei Haus. schön, stark, beliebt, am besten schlank, durchsetzungsfähig, reich. Und wenn schon nicht reich, dann wenigstens erfolgreich. Aber wo Sieger sind, sind immer auch Verlierer. Und jeder Vergleich sorgt dafür, dass die Unterschiede noch mehr zementiert werden. Gewinner, Verlierer, Sieger und Besiegte, Mächtige und Ohnmächtige. Aber so ist doch unsere Welt. Scheint nicht unsere ganze Gesellschaft darauf zu bestehen, so zu funktionieren? Ja, so ist die Welt. Und Jesus war Realist genug, um das zu wissen. Aber es gilt, bei Jesus gelten ganz andere Maßstäbe. Er stellt die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf. Der Gott, der das letzte Wort über das Leben eines Menschen spricht, urteilt anders, als es in unserer Welt üblich ist. Da steht der Zöllner, der Betrüger, der Römerfreund, und Jesus urteilt, am Ende des Gottesdienstes ist der gerechtfertigt nach Hause gegangen. Das heißt, der war Gott recht, so wie er war. Hat jetzt Gott da beide Augen zugedrückt angesichts der Tatsache, dass dieser seinen Lebensunterhalt mit Wucherei und Korruption bestritten hat? Nee, keinesfalls, das nicht. Der Zöllner war Gott nicht deshalb recht, weil er Zöllner war. Der Zöllner war unglücklich mit seinem Leben. Gemieden von den Mitbürgern, isoliert, am ganz untersten Ende der Beliebtheitsskala und in Sachen Glauben auch noch ein blutiger Laie. Der Zöllner hat sich auch verglichen, aber nicht mit anderen Menschen. Er vergleicht sich nach oben, vergleicht sich mit Gott und bekennt, dass seine Hände leer sind. Er argumentiert nicht damit herum, dass es noch jemand gibt, der viel schlimmer ist als er. Er beruft sich nicht auf irgendwelche tollen Leistungen. Er wusste, dass er vor Gott absolut nichts vorzuweisen hat. Keinen Glauben und gute Taten schon gar nicht. Aber er wendet sich an Gott, von dem er wenig weiß, den er vielleicht auch gar nicht versteht. Er wendet sich an Gott schüchtern, zögernd, vorsichtig tastend, wohlwissend, dass er Gott keinerlei Ansprüche geltend machen kann. Sei mir Sünder gnädig. Das ist alles, was er rauskriegt. Und das reicht. Das reicht. Gott genügt das. Unser Leben ist die Folge von Entscheidungen, oft von Zwängen, von Denkmustern oder auch Bedingungen, die wir vorfinden. Die Welt ist kompliziert und wer mit offenen Sinnen durchs Leben geht, dem dämmert sehr schnell die Erkenntnis, eigentlich bleiben wir immer irgendjemand etwas schuldig. Aus Schwäche, aus Unkenntnis. Vielleicht auch aus schicksalshafter Notwendigkeit. Einen schuldfreien Weg durch unser Dasein, den gibt es nicht. So leben wir in dieser Welt. Und angesichts dieser Situation sagt Jesus mit seinem Gleichnis, ihr braucht Gott gar nichts vorzumachen. Und schon gar nichts vorrechnen. Ihr könnt euch ihm anvertrauen, und zwar ohne Angst von dem, was ihr falsch gemacht habt, von dem, was ihr versäumt habt und auch noch versäumen werdet. Ihr sollt es wissen, dass Gott euch wertschätzt, dass ihr ihm wichtig seid, dass er euch so liebt, wie ihr seid. Sei mir Sünder gnädig, betet der Zöllner. Vielleicht gehen uns diese Worte manchmal schwer über die Lippen. Sie klingen vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Es liegt vielleicht auch daran, dass sich unser Sprachempfinden im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Ich will mich dir anvertrauen. Ich setze meine Hoffnung, Gott, ganz auf dich. Lass mich nicht im Stich, Gott, ich brauche dich jetzt so sehr. Wahrscheinlich sind uns solche Worte näher und verständlicher. Und sie drücken dasselbe aus, was der Zöllner mit Mühe und Not herausgebracht hat. Je mehr wir uns zurücknehmen, je ehrlicher wir vor uns selbst und je ehrlicher wir voreinander und vor Gott werden, ich glaube, umso größer wird Gott in unserem Leben sichtbar und erfahrbar sein. Das ist der Unterschied zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Typ Pharisäer, der möchte seine Frömmigkeit leuchten lassen. Der Typ Zöllner, das Licht Gottes. Der Pharisäer versucht, seine Fassade aufrechtzuerhalten. Der Zöllner will Gott in seinem Leben erfahrbar und sichtbar werden lassen. Und jetzt sollten wir uns aber davor hüten, zu beurteilen, ob jemand eher der Typ Zöllner oder eher der Typ Pharisäer ist. Ich meine, in jedem von uns sind beide Typen zu finden. Und niemand außer Gott hat das Recht, darüber zu urteilen, zu welcher Gruppe du jetzt gehörst, weil kein Mensch dir ins Herz schauen kann, weil das deine ganz persönliche Sache ist zwischen dir und deinem Gott. Aber wenn es dir so geht wie mir manchmal, dass du in dir die Seite des Pharisäers entdeckst, dann lautet die Botschaft dieses Textes nicht, du darfst nicht sein wie dieser Pharisäer. Die Botschaft lautet, du brauchst gar nicht so zu sein. Gib dich so, wie du bist. Zeig dich vor Gott so, wie du bist und auch vor deinen Nächsten. Die Botschaft lautet, nicht unsere Stärke, sondern in unserer Schwäche begegnen wir Gott. Gott sagt, nimm deine Maske ab. Zeig dich mir so verletzlich, so enttäuscht, so gekränkt, wie du bist oder wie du gerade am liebsten durch die Wohnung tanzen würdest. Und genau dabei werden wir erfahren, wie geliebt wir sind. Trotz unseren Schwächen, trotz unserer Frömmigkeit, trotz unseren Fehlern, trotz unserer Sünden, trotz unserem Versagen. Ich und du, wir können und dürfen aufhören und immer wieder um die Anerkennung von Gott zu kämpfen. Ich merke das bei mir so oft. Ich sage so oft zu meiner Frau, ich habe doch immer, ich habe doch die ganze Zeit. Was habe ich nicht alles schon? Oh. Jetzt bin ich dieser Pharisäer. Ich kann aufhören damit. Ich brauche nicht. Ich darf, wenn ich das möchte, aber ich brauche nicht. Ich darf aufhören, um die Anerkennung vor Gott zu kämpfen, um die Liebe von Gott zu kämpfen, weil er dich längst anerkannt hat und du von ihm geliebt bist. Denn nie sind wir vollkommener, als wenn wir vor Gott mit leeren Händen dastehen. Nie sind wir heiliger, als wenn wir Christus unsere Heiligung sein lassen. Nie sind wir gerechter, als wenn wir uns von ihm unsere Gerechtigkeit schenken lassen. Und nie tun wir mehr, als wenn wir uns von ihm mit seiner Liebe beschenken lassen. Amen.